Wir hören den Predigtext aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 13 bis 27. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemandem berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihnen: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe du hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über sein Wort. Als Jesus antwortete wieder rum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Nationaltorwart Robert Enke, der früher auch mal bei Hannover 96 gespielt hat, die Insider werden das wissen, der war bekannt für seinen freundlichen Umgang mit Journalisten. Und einer dieser Journalisten berichtete von einer öffentlichen Veranstaltung, bei der man dann hinterher noch zusammenstand, etwas zu trinken bestellte. Und am Ende, als der Abend gelaufen war, da übernahm Robert Enke selbst die gesamte Zeche, auch für die Journalisten. Und er soll in diesem Zusammenhang sinngemäß gesagt haben, und es klang ganz unglücklich: Was nützt dieses ganze verdammte Geld? Was nützt dieses ganze verdammte Geld? Reich, aber traurig. Das könnte auch die Überschrift zu unserem Markus-Text von heute Morgen sein. In Vers 22 lesen Sie das, Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstplatz. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter, reich, aber traurig. Bei Robert Enke wurde ja wenig später bekannt, dass seine Traurigkeit auch mit einer schweren Depression zusammenhing, die dann dazu führte, dass er vor etwa 10 Jahren Suizid beging. Reich, aber traurig. Das beschreibt die Situation dieses erfolgreichen jungen Mannes hier in unserem Bericht, der aufgeregt zu Jesus kommt, weil er eine brennende Frage auf dem Herzen hat, da noch voller Hoffnung. Und damit sind wir wieder mittendrin in unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium. Jetzt kommen wir ja in der nächsten Zeit zu den Ereignissen, die parallel auch Matthäus behandelt und teilweise auch Lukas, und die wir deshalb bei den Bibeltagen im März schon im Überblick angeschaut haben. Heute werden wir diesen sogenannten reichen Jüngling, so nennt man diesen jungen Mann traditionell in der Auslegung, den reichen Jüngling, also den reichen jungen Mann, hoffentlich genauer kennenlernen. Die englische Bibel gibt ihm den Titel The Rich Young Ruler. The Rich Young Ruler, also ein dynamischer, offensichtlich erfolgreicher junger Typ. Heute würde man ihn den Young Professionals zurechnen, karrierebewusst, aber offensichtlich zugleich seriös eingestellt. Ein Young Professional, den haben wir hier vor uns, Vers 17. Und als er auf den Weg hinaus ging, Jesus, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und in dem Moment beginnt Jesus ein evangelistisches Gespräch, so wie es sicher nur er führen kann. Und trotzdem können wir, das ist meine Überzeugung, hier einiges entdecken, was wir auch für unsere missionarischen Gespräche beachten sollten, was ganz grundlegend ist. Und vielleicht können wir hier auch einiges entdecken über die Gesprächspartner, die uns begegnen, möglicherweise schon heute Nachmittag. Und ich sage gleich vorweg, dass dieses missionarische Gespräch nicht gut ausgeht. Es wird hier, das wissen Sie, kein Happy End geben. Und darum lautet der Untertitel auch die verhinderte Bekehrung. Also das ist das Thema, reich aber traurig oder aber die verhinderte Bekehrung. Und dennoch wollte Jesus ganz offensichtlich, dass wir, also wir als Bibelleser, wir als Gemeinde gründlich von diesem Vorgang erfahren. Drei Evangelisten berichten darüber. Und dadurch vermitteln sie uns auch einen lebendigen Eindruck von diesem Mann. Markus schreibt hier in Vers 22, er war reich. In Matthäus 19, 22 erfahren wir, er war jung. Und Lukas 18, Vers 18 teilt uns mit, er war ein Oberster. Also reich, jung, Oberster, das heißt, er hat es zu Ansehen gebracht, schon in jungen Jahren. Möglicherweise ist mit dem Begriff, er war ein Oberster, auch ein Vorsteher einer Synagoge genannt oder zumindest ein Vorstandsmitglied, also so wie ein Gemeindeältester, der sich für seine Synagogengemeinde einsetzte, der dort eine Position bekleidet, die auch Laien wahrnehmen konnten, also nicht nur Theologen. In der Regel waren solche Positionen Älteren vorbehalten und es spricht sehr für sein religiöses Interesse und auch für eine gewisse menschliche Reife, dass er, dieser Young Professional, schon ein Oberer war, möglicherweise in der Synagoge. Und alle drei Evangelisten machen nun einen spannenden Zusammenhang deutlich. Unmittelbar davor, also unmittelbar bevor es zu dieser Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling kommt, lesen wir davon, dass Jesus die Kinder besonders in den Blick rückt. Sie haben das gehört. Obwohl die Jünger sie am liebsten wegscheuchen würden und sagen, Ruhe jetzt hier, stört den Jesus nicht. Aber Jesus geht richtig dazwischen. Und was Jesus über die Kinder sagt, zeichnet einen scharfen Kontrast zu dem, was er später über den reichen Jüngling feststellen wird. Diese beiden Texte gehören also eng zusammen. Und das sei vorweg gesagt, wir werden diesen Text heute nur bis Vers 22 auslegen können. Also mehr werden wir heute nicht schaffen. Ab 23 wird dann nach Ostern weiter fortgefahren. Aber es ist wichtig, dass Sie trotzdem den ganzen Zusammenhang hier haben. Scharfer Kontrast zwischen den Kindern und dem reichen Jüngling. Wenn man so will, bilden die Kinder eine helle Folie, vor der die Not dieses jungen Mannes dann umso deutlicher erkennbar wird. Deswegen müssen wir diesen Zusammenhang verstehen. In beiden Fällen geht es um dasselbe Anliegen. In beiden Fällen geht es um die lebensentscheidende Frage, wie kommt einer in das Reich Gottes hinein? Wie kriegt man ewiges Leben? Wie komme ich in den Himmel? Das ist die Frage. Und schauen wir kurz, was Jesus über die Kinder sagt. Vers 13, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Die Jünger machen in dieser Situation leider eine schlechte Figur. Das ist nicht nur Achtlosigkeit, sondern man kann das, was sie hier tun, wörtlich übersetzen. Sie fuhren die Kinder an, sie wiesen sie scheltend ab. Vielleicht dachten sie, das Reich Gottes ist noch nicht für Kinder. Die stören hier nur. Und Jesus macht deutlich, dass ihm die Kinder wichtig sind. Nein, nicht, dass Jesus die Kinder idealisieren würde. Also, dass Kinder so eine ganz besondere innere Weisheit hätten, weil sie noch nicht verdorben sind. Nein, aber Jesus nutzt diese Situation als ein Bild, als eine Metapher dafür, wie ein Mensch ins Reich Gottes kommt. Er verwendet die Situation der Kinder als ein Bild. Schauen Sie Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, also wahrlich ist nochmal eine besondere Betonung. Merkt euch das, das gilt. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was meint Kindlichkeit? Wo ist hier der Vergleichspunkt? Jesus meint nicht, dass Kinder sündlos und rein sind. Das wissen wir aus der Bibel. Das Menschenherz ist böse von Jugend an. Das ist hier nicht der Punkt. Jesus lobt auch nicht die Naivität der Kinder nach dem Motto, man braucht so eine zweite Naivität, um nicht immer mit kritischen Fragen dazwischen zu kommen. Nein, auch das meint Jesus definitiv nicht. Paulus zum Beispiel warnt in 1. Korinther 14, Vers 20, dass er sagt, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es um das Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böses geht. Also ihr sollt nichts Böses tun, da sollt ihr ganz einfallslos sein. Aber wenn es im Verstehen, aber seid erwachsen. Also seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Es geht nicht um eine neue Naivität, die hilft uns gar nichts bei den großen Fragen. Ich denke, das sollte man an dieser Stelle auch mal sagen. Die Bibel lehrt nirgendwo, dass Kinder eine höhere Weisheit hätten. Und womöglich noch, Sie gestatten mir diese Nebenbemerkung, umso weiser sind, je regelmäßiger sie am Freitag die Schule schwänzen. Wenn ein Volk von Kindern angeführt wird, dann ist das, wie Jesaja 3, Vers 4 zeigt, immer ein Zeichen für Gottes Gericht. Wenn ein Volk sich von Kindern vermeintlich den Weg weisen lässt, egal, ob sie aus Skandinavien oder sonst woher kommen. In Jesaja 3 steht der Satz, ich will ihnen, das ist Gottes Gericht über ein gottloses Volk, ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und in Prediger 10, Vers 16 sagt Gott, wehe dir, Land, dessen König ein Kind ist. Und wenn Kinder für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden, sagt das viel über die Dekadenz der Erwachsenen. Nein, was Jesus an den Kindern positiv zeigt, als Beispiel, das ist nicht eine subjektive Haltung, so nach dem Motto, Kinder sind ja besonders demütig. Ich weiß nicht, wer eigene Kinder hat, auch kleine Kinder, der weiß, dass auch kleine Kinder nicht von Natur aus besonders demütig sind. War neulich bei Freunden zu Besuch, die haben zwei kleine Zwillinge, der Vater nennt die nur meine lieben Terroristen, ja? Also, Kinder sind nicht demütiger als Erwachsene. Nein, was Jesus an den Kindern hier zeigt, der hat die sehr lieb, was Jesus an den Kindern hier zeigt, das ist ihr objektiver Zustand. Das ist ihr wahrer Status. Sie wissen um Abhängigkeit. Sie wissen um ihre Hilfsbedürftigkeit. Ein Kind bittet gern um Hilfe. Ein normales Kind, wenn es geborgen aufgewachsen ist, vertraut sich an. Ein Kind lässt sich fröhlich beschenken. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist das Gleiche, was Jesus in der Bergpredigt am Anfang sagt, in Matthäus 5. Selig sind die geistlich Armen, die ihre offenen Hände hinhalten und wissen, dass sie abhängig sind und Gnade brauchen. Kinder illustrieren in ihrem Zustand besonders eindrücklich, was es bedeutet, von der Gnade eines anderen abhängig zu sein. Kinder sind abhängig. Und sie sind, wenn sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, glücklich und geborgen darin. Und genau das ist es, was der stolze Macher hasst. Genau das ist es, was Karl Marx etwa bei Martin Luther gehasst hat. Marx schreibt 1844 in seiner Schrift über Hegel, ein Mensch, der von der Gnade eines anderen lebt, betrachtet sich als abhängiges Wesen. Ich lebe aber vollständig von der Gnade eines anderen, wenn ich ihm nicht nur den Erhalt meines Lebens verdanke, sondern wenn er außerdem noch mein Leben erschaffen hat. Also wenn ich mein Leben einem Schöpfer verdanke, lebe ich erst recht von dessen Gnade. Und das war einer der Gründe, warum Marx Darwin so unterstützt hat und alles getan hat, um das Evolutionsdogma zu fördern und zu verbreiten, weil es für ihn ein Argument war gegen die Abhängigkeit des Menschen von seinem Schöpfer. Und dafür sind die Kinder ein fröhliches Beispiel, ein wunderbares Beispiel für diesen Zustand der unbestrittenen Abhängigkeit, die sie dankbar annehmen. Sie lassen sich dankbar beschenken, sie lassen sich dankbar behüten. Und der frühere bayerische Bischof Betzel hat das so großartig formuliert, als er sagte, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dafür sind sie ein wunderbares Bild. Und jetzt der Kontrast. Wie anders dagegen der normale Erwachsene, sage ich mal, tickt, das machen uns die Verse über den reichen Jüngling deutlich. Und die wollen wir jetzt nochmal im Zusammenhang lesen, wie es zu dieser verhinderten Bekehrung kommt, ab Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie, fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Es ist längst nicht alles falsch, es ist längst nicht alles schlecht, was dieser junge Mann macht, und das ist der erste Punkt, die richtige Frage. Wenn Sie mitschreiben, erstens die richtige Frage. Er stellt die richtige Frage. Das ist schon mal ganz viel wert. Wenn wir heute Nachmittag Menschen begegnen, sollten die richtige Frage stellen. Er ist ernsthaft, er will es wissen. Er verliert sich nicht im vordergründigen Genuss seines Reichtums. Er verabsolutiert nicht den Moment. Er sagt nicht: Heute will ich leben, heute will ich genießen. Morgen ist morgen, weiß ich sowieso nicht, ob ich den Morgen erlebe. Ich hole alles raus. Heute genießen, heute Highlife machen, heute alles rauslassen. Das sagt er nicht. Sondern er fragt nach der Zukunft: Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Und er weiß auch, er erbe, da steht auch ein Wort, das kann man übersetzen mit empfange. Er weiß, das kann er nicht irgendwie sich selber basteln, das ewige Leben. Das muss er ererben, das muss ihm ein anderer geben. Das hat er schon verstanden. Er ist eifrig, er schlurft da nicht so lahm auf Jesus zu und sagt: Na, vielleicht kann er mal mit mir sprechen, sondern er ist eifrig, er rennt gewissermaßen zu ihm hin, er will ihn nicht verpassen, er hat Respekt, er hat eine gewisse Ehrfurcht vor Jesus. Als einem angesehenen Lehrer, er fiel vor ihm auf die Knie, steht hier. Er zeigt sich lernbereit. Er fragt Jesus: Was soll ich tun? Und er fragt genau an der richtigen Stelle nach dem ewigen Leben, nämlich bei Jesus. Wo sollte man schlauerweise fragen wegen des ewigen Lebens, wenn nicht bei Jesus? Also der macht eine Menge richtig. Er will auf keinen Fall das ewige Leben verpassen. Er sucht die Nähe zu Gott. Er sucht den Schutz vor der Hölle und vor der Verlorenheit und vor dem Tod. Er verschiebt, auch das ist wichtig, Young Professional, er verschiebt die Klärung dieser Frage nicht auf das Rentenalter. Er nimmt das ernst. Anders als der britische Komiker Ian Cognito, der jetzt am Donnerstag im Alter von 60 Jahren mitten auf der Bühne gestorben ist. Eine Mitarbeiterin hat mir diese Information noch kurzfristig zukommen lassen. In der Stadt Bicester. Ganz plötzlich letzten Donnerstag im Alter von 60 Jahren. Und BBC berichtet, dass Ian Cognito kurz vorher noch Scherze über seine Gesundheit gemacht haben soll. Er sagt dort auf der Bühne, jetzt Donnerstag, als wir hier Bibelstunde hatten vielleicht: Stellt euch vor, ich wäre hier vor euch gestorben. Und wenige Minuten später setzte sich der 60-Jährige auf einen Stuhl, begann schwer zu atmen. Die Zuschauer gingen davon aus, dass diese Szene zu seinem Programm gehört. Und der Moderator sagte später: Jeder im Publikum, mich eingeschlossen, dachte, er würde scherzen. Und selbst als ich auf die Bühne gegangen bin und seinen Arm berührt habe, dachte ich, er würde jetzt gleich "Buh!" rufen. Hat aber nicht gemacht. Als klar wurde, dass etwas nicht stimmte, eilten zwei Krankenschwestern und ein Polizist, die im Publikum saßen, auf die Bühne. Sie haben versucht, den Comedian wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Kurz vorher hatte er noch quasi über den Tod und das Sterben gespottet. 60 Jahre wurde er. Unser Mann hier im Text, der hat diese Frage nicht lächerlich gemacht. Er hat rechtzeitig gefragt. Er hat verstanden, dass der Tod eine reale Bedrohung für den Menschen ist und dass es irgendwie ein ewiges Leben gibt. Klammer auf, die meisten unserer Zeitgenossen ahnen und hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Wenn Sie immer wieder feststellen, wenn Sie Gespräche führen. Es gibt einige, die sagen: Oh, das ist sowieso alles aus. Aber nach meiner Erfahrung ist das eher die Minderheit. Die meisten ahnen es irgendwie und hoffen es auch. Und der will hier auch auf Nummer sicher gehen. Aus Matthäus 19 erfahren wir, Vers 20, dass er Jesus auch noch gefragt hat: Was fehlt mir noch? Muss ich möglicherweise noch irgendetwas bedenken, was ich bisher in meinem Programm auf dem Weg zur Frömmigkeit nicht berücksichtigt habe? Was fehlt mir noch? Klammer auf, unser Text ist ein schlagender Beweis dafür, dass die emergente Theologie mit ihrer Verdiesseitigung nicht recht hat. Sie liegt völlig schief. Die emergente Theologie, also Professor Johannes Reimer, Tobias Feix und andere, behaupten ja immer, das Reich Gottes wird vor allem hier in dieser Welt gebaut. Das Reich Gottes ist erstmal eine innerweltliche Größe. Und die Gemeinde Jesu soll sich darum kümmern, diese Welt zu verbessern, schon unter Berufung auf Jesus, aber auch mit den anderen gemeinsam. Nein, nein. Und es geht gar nicht primär, also in erster Linie, um die Rettung des Einzelnen für die Ewigkeit. Das ist viel zu eng geführt. Hier muss das Reich Gottes verwirklicht werden. So behauptet es die emergente Theologie in verschiedenen Varianten. Und unser Text ist ein guter Beleg, einer von vielen, dass das nicht wahr ist. Die Bibel zeigt, das Reich Gottes, da geht es um die Ewigkeit. Jesus hat ja gesagt, Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht eine vorläufige Größe. Das Reich Gottes beginnt da, wo Menschen zu Jesus finden. Ja, das ist wahr. Es beginnt in seiner Gemeinde. Aber das Reich Gottes selbst wird erst vollendet in der Ewigkeit. Und hier in unserem Text sehen wir ganz wunderbar, dass das Reich Gottes gleichbedeutend ist mit ewigem Leben und damit errettet zu werden. Also in Vers 14 etwa und Vers 24 heißt es, in das Reich Gottes kommen. Und in Vers 17 steht dazu ganz synonym, also ganz gleichbedeutend, das ewige Leben ererben. Und in Vers 26 nochmal ein Synonym, besteht der Ausdruck darin, dass man sagt, errettet werden. Also ins Reich Gottes kommen bedeutet, das ewige Leben zu ererben, bedeutet, errettet zu werden. Es geht um die Ewigkeit, es geht um das ewige Heil, es geht darum, in den Himmel zu kommen und es geht nicht darum, in erster Linie hier auf der Erde etwas zu verändern. Das müssen wir ganz klar festhalten und dafür ist unser Text ein laut sprechender Beleg. Und das hatte der reiche Jüngling offenbar verstanden. Und deswegen wollte er das klären. Wie verhält sich denn nun mein Leben hier zu der Ewigkeit? Und Jesus geht darauf ein. Jesus will dem Mann helfen, seine aktuelle geistliche Situation richtig einzuordnen. Das ist eine wichtige Aufgabe der Evangelisation. Das ist eine wichtige Aufgabe von Gesprächen, die wir mit Nichtchristen führen, wenn Gott die Möglichkeit dazu öffnet, dass wir unserem Gegenüber helfen wollen, seine eigene Situation richtig zu verstehen. Darum geht es erstmal in einem evangelistischen Gespräch. Dass das Gegenüber lernt, seine eigene Situation im Lichte der Wahrheit Gottes zu verstehen und realistisch einzuschätzen. Das ist das Ziel. Und das verfolgt Jesus auch hier. Und darum stellt Jesus ihm zunächst eine Frage, mit der wir so wahrscheinlich nicht gerechnet hätten. Jesus sagt nicht, also was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Jesus sagt nicht, okay, lieber Freund, setz dich hierher, sprich folgende Formel nach. Und wenn du diese Gebetsformel nachgesprochen hast, dann hast du das ewige Leben. Jesus macht es anders. Vers 18. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Hoppla. Jesus weist den Mann auf eine folgenreiche Fehleinschätzung hin. Und das ist das Zweite. Erstens die richtige Frage. Zweitens die falsche Einschätzung. Die falsche Einschätzung. Diese falsche Einschätzung betrifft erstmal die Person Jesu. Er sagt, guter Meister, Didaskale Agathe, also guter Lehrer eigentlich wörtlich. Und Jesus sagt ihm, stopp, stopp, niemand ist gut als Gott allein. Wenn ich nur ein Lehrer wäre, wofür du mich offensichtlich hältst, dann wäre ich nicht wirklich gut. Denn nur Gott selbst ist wirklich gut. Und verstehen Sie, was er dem Mann damit deutlich macht? Er sagt, dein Begriff von gut ist viel zu harmlos. Dein Begriff von gut ist viel zu schwach. Dein Begriff von gut ist viel zu mittelmäßig. Pass mal auf. Gut. Niemand ist gut als Gott allein. Das heißt, gut ist so exklusiv. Gut, wirklich gut ist so exklusiv, dass kein sterblicher Mensch und nicht mein herausragender Lehrer, für den du mich offensichtlich hältst, dieses Attribut für sich in Anspruch nehmen dürfte. Verstehen Sie, was Jesus hier macht? Er sagt erstmal, stopp, Junge, du hast ein falsches Verständnis von Gut. Und dann macht Jesus gleich weiter mit den Geboten, Vers 19. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, also nicht lügen, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sie haben gemerkt, diese Beispiele stammen alle von der sogenannten zweiten Tafel der 10 Gebote. Gott hat uns die 10 Gebote ja in 2 Tafeln gegeben, so wie man das klassisch zusammenfasst. Auf der ersten Tafel das Verhältnis zu Gott. Den Namen Gottes nicht missbrauchen, keine anderen Götter neben ihm haben, den Feiertag heiligen. Auf der zweiten Tafel, die das Verhältnis zu unserem Nächsten regeln. Vater und Mutter ehren, nicht lügen, nicht Ehe brechen und so weiter. So, und Jesus beginnt mit lauter Geboten der zweiten Tafel. Er sagt, lass uns erstmal über das menschliche Zusammenleben reden. Und Sie wissen, dass beide Tafeln zusammengefasst sind in dem Doppelgebot der Liebe. Dass wir hier oft beim Abendmahl zitieren, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot, das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Erste Tafel, zweite Tafel. Und Jesus beginnt hier mit der zweiten Tafel. Und die Reaktion des Mannes, die ist so naiv wie entlarvend. Er beantwortete und sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Wir wissen ja, was der für gut hält. Und Sie haben es gemerkt, seine Worte verraten ein sehr oberflächliches Verständnis der Gebote, ein sehr oberflächliches Verständnis seines eigenen Handelns. Er lebt wirklich in der Illusion, in Gottes Augen ein ziemlich guter Mensch zu sein. Typisch, so typisch. Er will ja alles richtig machen. Er will ja alles richtig machen. Das zeigt sich ja auch an dieser Sicherheitsfrage aus Matthäus 19, Vers 20. Also, habe ich noch was vergessen? Fehlt noch irgendwas? Habe ich irgendeine Bestimmung noch übersehen? Ich wäre bereit, das noch nachzureichen. Und Sie merken, das gilt für viele unserer Zeitgenossen ganz genauso. Der Normalbürger rechnet irgendwie mit dem Jenseits und er hält sich durchaus für eingangsberechtigt. Die allermeisten führen, wenn sie Gespräche darüber führen, werden sie es merken. Die meisten sagen, oh, ich bin doch ganz gut. Und auch der reiche Jüngling lebt in der Illusion, dass sein geordnetes äußeres Erscheinungsbild, und ich ziehe nicht in Zweifel, dass er dieses geordnete äußere Erscheinungsbild sicherlich abgibt dort. Sehr zivilisiert, gut gekleidet, keine Skandale. Und er geht davon aus, dass das dem inneren Zustand seines Herzens entspricht. Nach außen hin hat er sein Leben unter Kontrolle. Keine groben Schnitzer, niemand kann ihm was nachsagen. Der Mann hat aber eben nur ein äußerliches, formales, oberflächliches Gesetzesverständnis. Und überlegen Sie mal, es liegt noch nicht so lange zurück, dass Jesus in der Bergpredigt gezeigt hatte, dass Gottes Gesetz eben nicht an der Oberfläche kratzt, sondern dass Gottes Gesetz von seiner ursprünglichen Absicht her tief ins Herz zielt. Können wir in der Bergpredigt, haben wir jetzt nicht die Zeit dazu, ab Matthäus 5, 21 nachlesen. Ich empfehle Ihnen das nochmal sehr. Nur einige Beispiele dafür. Jesus sagt, da du denkst, du hast alles erfüllt, wenn kein Blut an deinen Händen klebt. Aber bei Gott ist schon Hass so schlimm wie Mord. Du bist ein Mörder in deinem Herzen. Du hältst dich für einen ethischen Ehrenmann, weil du noch keinen offiziellen Ehebruch begangen hast, weil du noch nicht fremdgegangen bist. Aber vor Gottes heiligem Maßstab ist schon der gierige Blick nach der Frau eines anderen wie Ehebruch. In deinem Herzen bist du ein Ehebrecher. Du meinst, du seist die perfekte Ehefrau, weil du immer rechtzeitig das Essen auf den Tisch stellst und dir keine Skandale leistest. Aber Matthäus 5, 22, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Wie oft hast du deinen Mann beschimpft und ihm die dollsten Sachen um die Ohren gehauen? Oder wie oft hast du deine Frau beschimpft oder deine Kinder beschimpft oder deine Eltern beschimpft? Des höllischen Feuers schuldig. Von wegen. Das habe ich alles gehalten. Die Dinge sind nicht so harmlos, wie du meinst, lieber Freund. Was du für gut hältst, das ist es in den Augen des Heiligen Gottes noch lange nicht. Als ernsthafter Jude hätte der Mann das eigentlich wissen müssen. Denn zum Beispiel die Psalmen benennen diesen Befund, dass kein Mensch wirklich gut ist. Immer wieder Psalm 14, also es gibt, der Paulus stellt in Römer 3 ein Potpourri zusammen, so nenne ich das. Ein Potpourri von Psalmen, die den Menschen davon überführen, dass er vor Gott nichts bringt, dass er ein Sünder ist. Psalm 14, Psalm 5, Psalm 140, Psalm 10, Psalm 36 wird da zitiert. Nur mal ein ganz kurzer Ausschnitt. Das hätte der reiche Jüngling eigentlich aus den Psalmen wissen müssen. Ich lese mal nur ganz kurz ab Vers 10, Römer 3. Wie geschrieben steht, dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Dass keiner, der verständig ist. Dass keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Dass keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Ottern Gift ist in ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße allen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Lauter Psalmzitate. Und dann zieht Paulus die Bilanz und sagt, damit allen der Mund gestopft werde, alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht wird. Das war, Zitat, aus jüdischem Standardtext. Das hätte der eigentlich auch wissen müssen, der reiche Jüngling. So naiv ist er, weiß es nicht. Aber was will Paulus sagen? Paulus, ein professioneller Ausleger des Alten Testaments war er, bevor er Christ wurde. Und Paulus hat ja vor seiner Bekehrung genauso naiv über seinen eigenen Zustand gedacht wie der reiche Jüngling. Es gibt da doch diese berühmte Stelle, wo er rückblickend über seine Zeit als Pharisäer schreibt in Philipper 3. Schauen Sie mal, wie Paulus sich da beschreibt. Philipper 3, Vers 5 und 6. Am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Und jetzt kommt's. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Untadelig gewesen. Untadelig gewesen. So sah er sich. Das ist genau das Gleiche wie hier Markus 10, Vers 20. Das habe ich alles gehalten von Jugend an. Paulus genauso. Genauso naiv wie der reiche Jüngling. Vor seiner Bekehrung. Also das ist das Zweite, was wir bei diesem Mann finden, diese falsche Einschätzung. Warum? Weil er das Verständnis von Gut einfach nach menschlichem Mittelmaß berechnet und nicht nach Gottes Heiligkeit. Und wie reagiert Jesus? Vers 21. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Wieder wären wir erstaunt. Warum? Hier steht nicht, dass Jesus über seine Naivität lacht. Hier steht nicht, dass Jesus über seine Dreistigkeit schimpft und über seine Realitätsferne höhnt, sondern Jesus sieht hinter der Fassade dieses Mannes doch einen gewissen Ernst. Der will was. Und ich denke, Jesus sieht auch die Hilflosigkeit, die in dieser fatalen Selbstüberschätzung steckt. Und das rührt den Herrn. Herr, schenke uns diesen Blick der Liebe und des Erbarmens. Dass wir nicht innerlich höhnen über unsere Zeitgenossen sagen, wie können die so blind sein? Er gewann ihn lieb. Und deshalb versucht Jesus jetzt alles, um diesen Mann von seinem hohen Ross runterzuholen und ihn zur Besinnung zu bringen. Ihn in seiner Fehleinschätzung zu korrigieren. Und dazu verwendet der Herr das Mittel, was sein Wort durchgängig empfiehlt, nämlich das Gesetz. Gottes Forderung, Gottes Anspruch. Paulus schreibt später, als er das kapiert hat, in Römer 7, Vers 7, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Außer durch Gottes Forderung. Was Gott will. Gott ist nicht harmlos. Gott ist nicht der liebe Onkel. Und dieses Gesetz ist deshalb so wirksam. Dieses Gesetz ist deshalb so erschütternd. Nicht, weil es so ein strenges, abstraktes Regelwerk ist. Sondern warum ist das Gesetz so erschütternd? Weil es ein Widerschein der Heiligkeit Gottes ist. Darum ist es so erschütternd. Gottes Gesetze sind wie brennende Sonnenstrahlen, die aus dem Herzen der Sonnenglut kommen. Darum sind sie so erschütternd. Brennende Sonnenstrahlen aus dem Herzen der Sonnenglut der Heiligkeit Gottes. Und Sie wissen ja, wie die 10 Gebote beginnen. Sie beginnen mit der Selbstvorstellung Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Wie kannst du andere Götter haben neben mir? Und deshalb wird es jetzt Zeit, von der zweiten Tafel zur ersten Tafel zu kommen, vom Menschenverhältnis zum Gottesverhältnis. Jesus verzichtet darauf, diese erste Fehleinschätzung des Mannes zu korrigieren, sondern er geht einfach einen Schritt weiter. Ein kurzer Schluck für die Stimme. Vielen Dank. Er geht einfach einen Schritt weiter und zielt jetzt mitten in sein Herz. Und dabei kommt Jesus natürlich zugute, dass er uns Menschen genau durchschaut und dass er genau weiß, wo das Herz dieses Mannes schlägt. Das hat Jesus uns natürlich voraus. Er hat die Leute durchschaut. Und was macht jetzt Jesus? Wie ein Chirurg legt Jesus jetzt das Herz dieses Mannes frei mit einem schnellen Schnitt. So ist dieser Vers 21. Wie ein Chirurg. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Skalpell. Und dabei zeigt Jesus dem jungen Mann eine Wahrheit über sich selbst, die der bis dahin erfolgreich verdrängt hat. Welche nämlich? Lesen wir mal. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Was legt Jesus mit dieser Chirurgie frei? Er zeigt diesem jungen Mann, du bist ein Götzendiener. Du bist ein Götzendiener. Und dein Götze ist der materielle Besitz. Er hatte viele Güter. Das Skalpell schneidet tief. Vor die Entscheidung gestellt, Jesus oder der Götze. Ewiges Leben oder mein aktueller Reichtum, da wird er schwach. Man kann auch sagen, die Frage nach dem Geld war nur wie ein Kontrastmittel, das der Kardiologe in seine Herzkranzgefäße hineingespritzt hat, um den Zustand deutlich zu machen. Die Frage nach dem Geld ist das Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße. Und plötzlich sieht man, was da ist und wo es verstopft ist. Das Geld ist nur dieses Kontrastmittel. Verstehen Sie, nicht das Geld war das Problem, sondern sein Herz hing dran. Andere Bekehrte konnten ihren Besitz behalten, weil ihr Herz nicht dran hängt, und mit ihrem Besitz für Jesus arbeiten. Beim anderen ist es nicht das Geld, sondern sein guter Ruf, den er auf keinen Fall gefährden will. Den schert das Geld nicht so, aber oh, wie andere mich sehen. Beim dritten ist es vielleicht sein akademischer Ehrgeiz, der sagt, selbst wenn ich nicht so viel verdiene, aber meine akademische Reputation und dass alle mich sehr respektabel finden. Wieder ein anderer hat als Götzen sein ungestörtes Familienleben. Und solange Jesus das in Ruhe lässt, ist es gut. Aber wenn es plötzlich Zoff in der Familie gibt wegen Jesus, weil einer sagt, ich gehorche Jesus, er ist mein oberster Chef, dann zeigt sich vielleicht das ungestörte Familienleben als sein Götze. Beim anderen ist es die Karriere oder der Wunsch, von allen geliebt zu werden und von allen toll gefunden zu werden. Und wieder bei jemand anderem ist vielleicht sein beschauliches Bürgertum sein Götze, dass er da keinen ranlassen will. My home is my castle, Gemeinde ist schön und gut, so als Zusatzveranstaltung am Sonntag. Aber wenn es drum mal geht, Opfer für Jesus zu bringen, um auf irgendwas zu verzichten, ein bisschen familiäre Unruhe hinzunehmen, weil Jesus das jetzt will. Nö, lass mal die anderen machen. Das ist meine heilige Kuh, meine beschauliche Bürgerlichkeit, in die ich keinen reingucken lasse. Das ist mein Götze. Und bei dem war es ihm das Geld. Und deshalb fügt Jesus noch eine Erklärung hinzu. Bist du bereit, dein Leben Jesus zu geben? Wir haben vorhin gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Bist du bereit, dein Leben Jesus zu geben, fragt er den. Oder machst du nur ein bisschen ernsthafte Religion? Und dann fügt Jesus diese Formulierung hinzu. Und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das kennen wir. Verstehen Sie, das hat er den Jüngern genauso gesagt. Nimmt euer Kreuz. Markus 8, haben wir das genauso gesehen. Markus 8, Vers 34. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Genau fast der gleiche Wortlaut, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat. Und die hatten gesehen, wer sein Kreuz trug, der war bereits zum Tode verurteilt. Der war auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Der hatte mit seinem Leben abgeschlossen. Der ging zum Sterben. Das heißt, sein Kreuz auf sich nehmen. Und deswegen heißt es, nimm dein Kreuz auf dich, nicht füge dich geduldig in sein Schicksal, sondern gib dein selbstbestimmtes Leben in den Tod. Darum geht es, wenn du zu Jesus kommen willst. Sag ihm, ich gebe mein Selbstbestimmungsrecht ab. Ich gebe mein dickes Ego in den Tod. Ich gebe mein Stolz, mit dem ich mein Ding selber machen will. Und Jesus soll mir mal helfen, wenn ich nicht mehr klarkomme. Ich gebe das in den Tod. Ich trete das Eigentumsrecht für mein Leben an Jesus ab. Das heißt eigentlich Bekehrung. Und in Markus 8 hat Jesus dann noch weiter erklärt, wer sein altes, stolzes, selbstbestimmtes, irdisches Leben um jeden Preis erhalten will. Das heißt, wer es nicht in den Tod geben will, wer nicht sein Kreuz auf sich nehmen will, der wird es ganz verlieren, nämlich in der Verdammnis. Aber wer sein Leben verliert an Jesus und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Und ich will das nochmal ganz deutlich sagen, liebe Leute, wir dürfen das nicht missverstehen im Sinne von Werkgerechtigkeit. Das ist es nicht. So nach dem Motto, dass wir unsere Nachfolge durch unsere Rettung erst vollständig machen, wie so eine Zusatzleistung. Bekehr dich zu Jesus und dann sei auch noch entsagungsbereit. So ist es nicht gemeint. Nachfolge ist nicht eine Zusatzforderung zum Glauben, sondern Nachfolge ist die logische Konsequenz, die unvermeidliche Konsequenz des Glaubens. Wenn du Jesus in dein Lebenshaus reinlässt, Jesus sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du Jesus in dein Lebenshaus reinlässt, dann übernimmt er die Hausleitung. Du kannst nicht sagen, Jesus, komm rein in mein Lebenshaus, aber ich weise dir ein Gästezimmer zu. Das lässt er nicht mit sich machen. Wenn du ihn reinlässt, kommt er ganz. Und wenn er kommt, kommt er als Herr. Und dann bleibt dir nichts anderes, als dein dickes Ich in den Tod zu geben. Und es wird dir wahrscheinlich so gehen wie mir, dass unser dickes Ich, wie Luther schon gesagt hat, schwimmen kann. Das Biest muss immer wieder neu ersäuft werden und wir machen dem Herrn noch viele Probleme. Und wir merken, wie inkonsequent wir in unserem eigenen Verhalten oft noch sind. Aber der Herr weiß das ja und er kommt schon klar mit uns. Aber er fordert von uns diese grundsätzliche Bereitschaft, dass wir unser Leben ihm schenken. Der nehme sein Kreuz auf sich, der gebe sein Ich freiwillig in den Tod. Herr Jesus, wir wollen unser Ich in den Tod geben. Und wir danken dir, dass du dort, wo der alte Adam aufmuckt, stärker bist als unser alter Adam. So beten wir. Das ist keine Werkgerechtigkeit. Und schauen Sie, was Jesus dem reichen Jüngling hier deutlich macht, ist gerade das Gegenteil von Werkgerechtigkeit. Der war doch werkgerecht. Der meinte, durch seinen religiösen Lebenswandel Gottes Forderungen ausreichend erfüllen zu können. Das glaubte der ja wirklich. Und schauen Sie hin, der wäre durchaus bereit gewesen, noch die eine oder andere Ergänzung nachzuliefern. Was muss ich noch tun, Matthäus 19, 20? Noch ein bisschen strenger. Noch ein, zwei weitere Gesetze, das schaffe ich auch noch. Ich mache ein paar fromme Überstunden, noch ein bisschen mehr spenden, noch ein paar Stunden länger Gemeinde ausputzen. Und vielleicht noch einen Straßeneinsatz mehr, das kriegen wir noch hin, wenn das ewige Leben dabei rausspringt. Aber Jesus zieht ihm den Teppich seiner religiösen Selbstzufriedenheit unter den Füßen weg und überführt ihn als einen Götzendiener. Das geschieht hier, verstehen Sie? Er hängt mit seinem Herzen dran. Und Jesus macht diesen chirurgischen Schnitt, der sein ganzes Herz aufdeckt. Und Jesus spritzt als Kardiologe dieses Kontrastmittel, das seine innere Bindung an den Mammon sichtbar werden lässt. Tja, was kann der denn jetzt noch machen? Was kann er jetzt noch machen? Alles zugeben und um Hilfe rufen. Das ist das Einzige, was ihm bleibt. Und dahin treibt uns das Gesetz. Verstehen Sie, er kann das machen, was in Lukas 18 in dem Gleichnis der Pharisäer macht. Der Zöllner macht. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus fügt hinzu, Lukas 18, 14, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Den hat Gott angenommen. Dem hat er alles versprochen. Dem hat er alles geschenkt. Verstehen Sie? Und das ist das Einzige, was dem reichen Jüngling jetzt bleibt. Und das einzig Sinnvolle, was er hier machen kann. Jesus hat ihn in einer liebevollen Weise so weit in die Ecke gestellt, dass er nur noch zugeben kann, Herr, ich schaffe es nicht. Und merken Sie, jetzt schließt sich der Kreis. Vers 15. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Deswegen stehen diese beiden Texte auch so nah beieinander. Jetzt kann er nur blank ziehen und sagen, Herr, ich halte dir meine leeren Hände hin. Versteht ihr, die Rettung, die Nachfolge gibt's nur geschenkt. Warum? Weil alles Selbstgemachte viel zu schlecht ist. Niemand ist gut außer Gott. Gottes Maßstab für gut ist so hoch, dass nur Gott ihn erfüllen kann. Gottes Maßstab für gut ist so hoch, dass nur Gott ihn erfüllen kann. Niemand sonst. Und darum konnte nur Gottes vollkommener Sohn das vollkommene Sündopfer sein, weil nur Jesus Gottes Maßstab entsprechen konnte und weil nur Jesus für unsere Schuld sterben konnte als das vollkommene Sündopfer. Gottes Maßstab ist so hoch, dass nur Gott ihn erfüllen kann. Und darum besteht die einzige Chance des reichen Jünglings jetzt worin? Die weiße Fahne der Kapitulation zu hissen. Das wäre seine einzige Chance. Kapitulation bedeutet ja einseitige Unterwerfungserklärung. Das ist Kapitulation, einseitige Unterwerfungserklärung. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, sein Ich in den Tod zu geben, einseitige Unterwerfungserklärung. Und seit der Haager Landkriegsordnung von 1899 ist ein Parlamentär, der eine Kapitulation anbietet, völkerrechtlich geschützt. Seit 1899. Also wenn der da als Parlamentär losreitet, um die Kapitulation anzubieten, dürfen die den nicht abknallen. Dann ist er völkerrechtlich geschützt. Und was für ein schönes Bild. Man könnte sagen, seit dem Kreuz von Golgatha ist ein Sünder, der seine Kapitulation anbietet, gottesrechtlich geschützt. Das ist nicht die Haager Landkriegsordnung, sondern das ist Gottes Friedensordnung. Und damit man den Parlamentär als solchen erkennen konnte, musste er was machen? Er musste die weiße Flagge hissen. Um zu zeigen, Leute, ich komme als Parlamentär. Ich komme, um die Kapitulationserklärung abzugeben. Und das ist unsere einzige Chance. Dass wir einfach kapitulieren. Und Gott hat versprochen, dass er dann aus kapitulierenden Ex-Rebellen privilegierte Himmelsbürger macht. Dieser Weg stand dem reichen Jüngling zu dem Zeitpunkt noch offen. Und was hat er gemacht? Jetzt kommen wir zum letzten Vers. Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Verstehen Sie, der Preis war ihm zu hoch. Sein Götze war ihm zu sehr ans Herz gewachsen. Er hätte Jesus gern mit dazugenommen. Er hätte das ewige Leben gewissermaßen als Zusatz gern mitgenommen. So, wir würden sagen, als Add-on zu seinem bisherigen Leben. Das packen wir auch noch drauf. Das ewige Leben als Add-on nehmen wir gerne noch mit. Aber alles dem unterordnen? Alles dafür geben? Das wäre zu hoch gepokert. Und das ist das letzte Kennzeichen dieser verhinderten Bekehrung. Erstens die richtige Frage, zweitens die falsche Einschätzung. Und das Dritte, was hier bleibt in diesem letzten Vers, ist die kurzsichtige Hoffnung. Die kurzsichtige Hoffnung. Was hätte er denn verlieren können? Woran hat er sich denn so geklammert? Warum hat er den Bruch mit Jesus riskiert? Warum ist er einfach weggegangen? Warum hat er sogar diese Traurigkeit hingenommen? Es gibt nur eine Begründung. Und die wird hier auch eingeführt mit einem Denn. Denn er hatte viele Güter. Sorry, das waren einfach zu viele. Es wäre einfach zu riskant gewesen. Und man möchte dem reichen Jüngling am liebsten mit Jim Elliot zurufen. Sie wissen, das war der Missionar, der sein Leben gegeben hat, um unter den Auka-Indianern das Evangelium auszubreiten, der gesagt hat, der ist kein Narr. Und das ist wie auf den reichen Jüngling gesagt. Der ist kein Narr, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der das diesseits hergibt, um die Ewigkeit zu gewinnen. Denn die vielen Güter kann er ja sowieso nicht mitnehmen. Und was macht der reiche Jüngling? Er macht genau das Gegenteil. Haben Sie es gemerkt? Er macht genau das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Für den reichen Jüngling kann man diesen Spruch einfach umdrehen. Der ist ein Narr, der festklammert, was er nicht behalten kann, um zu verlieren, was ihm ewig geblieben wäre. Verstehen Sie, Jim Elliot sagt, der ist keiner, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und der reiche Jüngling lebt nach der Gegenmaxime. Der ist ein Narr, der festklammert, was er nicht behalten kann, um auch noch zu verlieren, was ihm ewig geblieben wäre. Was für ein furchtbarer Tausch. Und das heißt, jede Hoffnung, für die du Jesus zurückweist, ist eine kurzsichtige Hoffnung. Jede Hoffnung, für die du Jesus zurückweist, ist eine kurzsichtige Hoffnung. Und früher oder später muss jede kurzsichtige Hoffnung sich in Luft auflösen. Egal, worauf du anstelle von Jesus gehofft hast. Es ist egal, worauf du anstelle von Jesus gehofft hast. Es wird sich alles in nichts auflösen. Es ist alles kurzfristig. Es ist alles vergänglich. Und umso tragischer, dass der reiche Jüngling das zu ahnen scheint. Haben Sie es gemerkt? Der ist nicht glücklich. Der geht ja jetzt nicht glücklich und erleichtert von Jesus weg und sagt, oh, das ist mir nochmal erspart geblieben. Aber warum geht er dann weg? Weil er wie gefangen ist. Er ist wie eingesperrt in seinen Bindungen. Sonst könnte man sagen, Mensch, der merkt doch, dass er traurig wird dadurch. Aber er ist gefangen. Und jetzt vergleichen Sie mal dagegen den Mann aus dem Gleichnis von Matthäus 13, Vers 44. Vergleichen Sie den mal mit dem reichen Jüngling. Ähnliche Situation. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Das ist genau die Formulierung. Er verkaufte alles, was er hatte. Verkaufe alles, was du hast. Und kauft den Acker. Er entdeckt die eine kostbare Perle, Jesus. Und er gibt alles dafür. Und wie macht er das? Macht er das auch mit betrübtem Gesicht, mit lauter sorgenvollen Rechnungen? Nein, wie macht er es? Mit Freude. Weil er weiß, was er gewinnt. Und der reiche Jüngling, der klammert sich an seine Moneten und er ahnt, was er verliert. Und wissen Sie, das gibt's nicht nur im Gleichnis, sondern das passiert auch in der Wirklichkeit. Dass jemand seine kurzfristigen Hoffnungen gegen beständige Hoffnung gerne eintauscht. Im Hebräerbrief können wir viel dazu lesen. Jetzt nur noch diese Stellen. Hebräer 10, Vers 34. Da wird zu denen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, gesagt, 10, 34. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und ihr habt den Raub eurer Güter mit Zähneknirschen erduldet. Nein, das steht da nicht. Da steht, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe habt. Das ist keine kurzfristige, sondern eine langfristige, eine ewigkeitsorientierte Hoffnung. Ihr habt den Raub eurer Gütern mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere Zukunft habt. Oder dann, wie es über Abraham sagt, Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und dann Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Beständige Hoffnung. Und dafür riskiert er was. Oder Mose, Hebräer 11, Vers 24. durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Also er wollte nicht mehr sozusagen die Privilegien des Palastes genießen, sondern er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Kurzfristige Hoffnung. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Verstehen Sie, es ist immer das gleiche Prinzip. Klammere ich mich an eine kurzfristige Hoffnung, die mir schon sehr bald um die Ohren fliegen wird? Oder bin ich bereit, alles zu geben für diese langfristige Perspektive, die Jesus mir garantiert? Die haben alle kurzsichtigen Hoffnungen dahin fahren lassen, weil sie wussten, Gott hat uns etwas viel, viel Besseres versprochen und garantiert. Der reiche Jüngling hätte so viel gewinnen können und er hat am Ende alles verloren. Und so werden bis heute, wir kommen zum Schluss, viele Bekehrungen verhindert, obwohl jemand mit der richtigen Frage startet. Der reiche Jüngling hatte die richtige Frage gestellt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Aber dann zweitens hatte sich seine falsche Einschätzung gezeigt. Und diese falsche Einschätzung hing fest an dem, was er für gut hielt. Nämlich letztlich sich selbst und seine religiösen Bemühungen. Und dann hat Jesus alles getan, um ihn von dieser krassen Fehleinschätzung zu kurieren, indem er gesagt hat, nur Gott ist gut. Nur Gott ist gut genug, um Gottes Maßstäbe zu erfüllen. Und schließlich hat Jesus dem Mann dessen eigenes Herz gezeigt. Er hat diesen Schnitt gemacht. Er hat ihn entlarvt als Götzendiener. Und nun stand er da. Und jetzt hätte er alle Hoffnung auf Jesus setzen müssen. Das war seine Chance. Aber das hat sein Stolz verhindert. Und stattdessen drittens hat er sich dann an diese kurzsichtige Hoffnung geklammert und ist damit traurig gescheitert. Worauf wirst du hoffen? Woran wirst du dich klammern? Mach nicht denselben kapitalen Fehler wie der reiche Jüngling. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hilf den Menschen, die du in deinem Umfeld erreichst. Und wenn Gott Gnade gibt, kannst du ihnen beistehen, dass sie ihre eigene Fehleinschätzung irgendwie durchschauen und merken, wie sehr sie Jesus brauchen. Der russische Dichter Anton Tschechow hat eine spannende Kurzgeschichte geschrieben, mit der ich jetzt schließe, in der ein junger Jurist, so ähnlich wie der reiche Jüngling, auch auf den großen Reichtum hofft, aber dann doch gerade noch rechtzeitig aufwacht. Diese Kurzgeschichte heißt Die Wette. Ein Bankier auf der Höhe seines Erfolgs und dieser junge Anwalt gehen eine Wette ein. Es geht um den Strafvollzug. Der Banker sagt, lebenslange Haft ist grausamer als Todesstrafe. Und der 25-jährige Jurist hält dagegen, nein, ich würde lieber lebenslängliches Gefängnis haben, als umgebracht zu werden, besser schlecht zu leben, als gar nicht zu leben. Und nun wettet der reiche Bankier mit dem Juristen um 2 Millionen Rubel, dass dieser es nicht 5 Jahre in Einzelhaft aushalten würde. Wenn der Jurist die Haft aushalten würde, bekäme er dafür 2 Millionen. Wenn nicht, so hätte er die Möglichkeit, jederzeit in die Freiheit zurückzukehren. Und der junge Jurist in dieser Geschichte von Tschechow sagt, ach, was heißt 5 Jahre? Ich halte das 15 Jahre aus für 2 Millionen Rubel. Und nun muss der Jurist sich in ein Gartenhaus begeben, das auf dem Grundstück des Bankiers steht. Das Haus wird rund um die Uhr bewacht. Der freiwillig Gefangene bekommt alles, was er braucht, Essen, Literatur, aber er darf keine Menschenseele sehen, einzelhaft. In der ersten Zeit spielt er fast den ganzen Tag Klavier. Dann liest er und lernt verschiedene Sprachen. Seine Literatur wird immer anspruchsvoller. Im 10. Jahr greift er endlich zur Bibel. Und die Jahre vergehen. Und während drinnen die Jahre verstreichen, kommt draußen der Banker aus der Erfolgsspur. Sein Vermögen wird weniger. Irgendwann bereut er die Wette. Sie wird ihn arm machen. Und den beneidenswerten Juristen reich, der ist ja nach diesen 15 Jahren, wenn er rauskommt, erst 40 und hat dann die 2 Millionen Rubel. Am Vorabend des Stichtags beschließt der Bankier, den Juristen zu töten, um seine Wettschulden nicht bezahlen zu können. Russische Kurzgeschichte, bisschen brutal. Er beschließt, ihn zu töten, um seine Wettschulden nicht bezahlen zu müssen. Der Banker nimmt sein Gewehr. Er geht in das Gartenhaus und er findet dort den Juristen schlafend vor einem Brief am Tisch sitzend. Der Banker glaubt, der Jurist träume schon von den Millionen. Doch dann fällt sein Blick auf den Brief. Und da steht, morgen um 12 Uhr werde ich frei sein. Aber vorher muss ich Ihnen noch etwas mitteilen. Mit reinem Gewissen und vor Gott, der mich sieht, erkläre ich Ihnen, dass ich das verachte, was ihr Freiheit nennt und was eure Bücher als die Freuden und das Glück dieser Welt bezeichnen. Ich verachte eure irdischen Segnungen und eure weltliche Weisheit. Sie sind wertlos und hohl und täuschend wie eine Fata Morgana, wie ein Trugbild. Ihr mögt euch für stolz, klug und schön halten, aber der Tod wird euch genauso vom Angesicht der Erde wegwischen, wie er die Maus wegnimmt, die unter eurem Fußboden flüchtet. Und auch eure Erben, eure Geschichte, eure unsterblichen Erfindungen werden zusammen mit der Erde erfrieren oder verbrannt werden. Ihr haltet Lüge für Wahrheit und Abartigkeit für Schönheit. Um euch zu beweisen, wie sehr ich eure Werte verabscheue, verzichte ich auf die 2 Millionen, von denen ich früher einmal glaubte, sie würden mir die Tür zum Paradies öffnen und die ich heute nur noch verachte. Und damit ich das Recht auf dieses Geld verwirke, werde ich mein Gefängnis 5 Stunden vor der verabredeten Zeit verlassen und auf diese Weise unsere Vereinbarung ungültig machen. Als der Bankier das liest, laufen ihm die Tränen über das Gesicht. Er küsst den schlafenden Mann auf den Kopf und verlässt still das Gartenhaus. Nie zuvor hatte er sich so sehr geschämt wie in diesem Augenblick. Vor Erschütterung kann er die restliche Nacht nicht schlafen. Und dann um 7 Uhr morgens informieren ihn seine Wachleute, dass der Jurist gerade das Fenster geöffnet habe und schließlich durch die Pforte des Grundstücks verschwunden sei. Was ist wirklich wertvoll? Welche Hoffnung hält? Der Jurist in Tschechows Kurzgeschichte hatte die Täuschung durchschaut, die von allen weltlichen Schätzen ausgehen kann. Ihm waren plötzlich die Augen geöffnet worden. Und unser Herr Jesus Christus sagt es uns noch viel deutlicher, als jeder Schriftsteller es ausdrücken könnte. Er sagt, hänge dein Herz nicht an Götzen. Nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Die Götzen versagen, wenn es drauf ankommt. Häng dein Herz an den Herrn. Es geht um viel mehr als die falschen Werte gegen die richtigen Werte einzutauschen. Es ist viel persönlicher. Es geht darum, wem du vertraust, wem dein Leben gehört, ganz oder gar nicht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst und danke, dass du die Zuflucht bist und dass dort, wo wir erkennen, dass wir diesem Gut des heiligen Gottes, das als Forderung vor uns steht, nicht einen Hauch genügen können, dass du als der Erlöser und der Retter und der Vergeber dazwischen trittst und sagst, ich schenke dir alles. Danke, dass wir dich haben, Herr. Und danke, dass du auch versprochen hast, diejenigen wirklich zu bewahren und ans Ziel zu bringen, die zugeben, dass nichts und niemand anderes ihre Hoffnung sein kann als du allein und deine Vergebung und dein Erbarmen. Herr, bitte hilf, dass es noch vielen, vielen Menschen deutlich wird, dass sie erkennen, dass du die einzige Hoffnung bist. Und segne bitte auch heute Nachmittag den Einsatz, dass Menschen dich finden und erkennen, wie ihr Leben vor dir aussieht und wie sehr sie dich brauchen. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.